andere. Also es gibt eine ganze Menge von Methoden, aber nicht die Methode. Man müsste also eigentlich über die Methoden nochmal hinausgehen und klären, was denn das Gemeinsame dieser Methoden ist und eine Meta-Methode über alle diese Methoden entwickeln, um die Philosophie zu einer einheitlichen methodischen Wissenschaft zu machen. Das ist aber faktisch nicht der Fall, sondern die Methoden in der Philosophie bestehen einfach nebeneinander. Wenn Sie es global betrachten, es gibt die verschiedensten Arten von Philosophie, nicht nur in Europa allein, sondern dann gibt es ja noch afrikanische und indische Philosophie und so weiter. Nicht? Also der Zustand der Philosophie ist im Grunde genommen ein Methodenstreit. Man kann sich aber auch in Ruhe lassen und jeweils halt dann das Seinige in irgendeiner Weise erledigen. Aber es gibt keine zusammenhängende Vorgangsweise der Philosophie, sondern eher irgendwie eine subjektive Weise, sich beliebig mit dem oder jenem auf beliebige Weise zu beschäftigen. Das scheint so der Ist-Zustand der Philosophie zu sein. Und der Grund dafür ist denn, dass Philosophie keinen bestimmten Gegenstand hat. Oder anders gesagt, dass sie sich mit jedem Inhalt, mit allen Inhalten beschäftigen kann. Daher haben wir die Frage etwas modifiziert und haben nicht das Gemeinsame der faktisch bestehenden Philosophie gesucht, sondern wir haben gefragt, was ist das Gemeinsame von allen Inhalten? Und da sind wir eben zuerst einmal davon ausgegangen, dass die Inhalte gewisse Bestimmungen haben. Und durch diese sich eben voneinander unterscheiden, die sich zum Teil aber auch etwas überschneiden, sodass wir die vielen Inhalte eben schrittweise zu Arten, zu Gattungen und zu immer allgemeineren Begriffen zusammenfassen können. Der allgemeinste Begriff ist dann der des Bestimmten, überhaupt des Etwas, das überhaupt Etwas ist. Dieses Etwas als solches hat keine besondere Bedeutung mehr, weil es alle Inhalte hat, nicht? Aber wir können mit Hilfe dieses Etwas oder der Bestimmtheit überhaupt in Bezug auf die einzelnen konkreten Bestimmungen dann Allgemeines aussagen. Das haben wir denn auch versucht, das Allgemeine über die Bestimmtheiten als solche herauszufinden. Wir sind dabei eingestiegen mit dem Satz des Spinoza, omnis determinatio est negatio. Also jede Bestimmtheit ist eine Negation, eine Einschränkung, eine Abgegrenztheit gegen anderes. Keine Bestimmtheit ist alles, kann man von vornherein sagen. Ne? Das wäre die Bestimmtheit insgesamt. Aber die besondere Bestimmtheit jeweils ist eben immer etwas anderes als andere Bestimmtheit. Sie muss sich unterscheiden von dem, was sie selber nicht ist. Hat also immer diese Negation mit dabei, grenzt sich ab gegen andere. Wir haben dabei aber auch gesehen, dass es notwendig ist, andere Bestimmtheiten aufzubringen und heranzuziehen, damit überhaupt eine Bestimmtheit sich abgrenzen kann. Eine Bestimmtheit bloß, wenn alles nur eine Bestimmtheit wäre, dann wäre es überhaupt nichts Bestimmtes. Ich habe das am Beispiel des der Farbe Grün gezeigt. Also wenn es alles nur grün wäre, dann gäbe es nicht einmal einen grünen Gegenstand, der immer auch andere Eigenschaften hat, und es gäbe kein Auge, das das Grün sieht, weil auch das Auge andere Eigenschaften hat als Grün. Es gäbe dann eben auch kein Grün. Wir sind dann der Reihe nach ein bisschen durchgegangen, die Bereiche, in denen diese Abhängigkeit und Negation, diese Eingeschränktheit, Abgegrenztheit auffällt. Zuerst einmal der Gegenstand, ne? Jeder Gegenstand ist bestimmt dadurch, dass er mehrere Eigenschaften hat und die bringen sich gegenseitig zur Geltung, sind auch voneinander abhängig, verweisen aufeinander, vor allem dann die beiden großen Gruppen von Eigenschaften, nämlich die ersten und zweiten Qualitäten, die in der Tradition unterschieden worden sind, also die formalen mathematischen Eigenschaften auf der einen Seite und die inhaltlich sinnlichen Eigenschaften, die wir durch unsere Wahrnehmung dann erst den Gegenständen zusprechen. Die sind auch immer aneinander gebunden. Eines allein gibt es nicht. Es muss immer beides zusammen vorhanden sein. Sogar in mathematischen Gegenständen müssen wir uns irgendeine Qualität dazu vorstellen, um die Gegenstände fassen zu können. In der Mathematik selbst, haben wir gesehen, ist ohnehin jede Bestimmtheit schon eine Abgrenzung gegen anderes, eine Grenzsetzung. Sonst ist überhaupt nichts vorhanden. Die bloße Einheit als solche in der Arithmetik oder der bloße Raum als solcher, das ist keine mathematische Bestimmung. Und ebenso ist es auch zutreffend für die Zeitbestimmung. Es sind auch immer Abgrenzungen gegen andere Zeitpunkte oder Zeiträume. Bei den Begriffen ist uns ebenfalls aufgefallen, sie bringen sich gegenseitig zur Geltung, sie beziehen sich aufeinander, sie begrenzen sich gegenseitig, sie zeigen aber gegenseitig auch ihre Bedeutung. Die Sprache besteht nicht aus einem Wort, sondern die Worte verweisen aufeinander und dadurch bekommen sie aneinander dann ihre Bestimmungen. Einzelne Worte völlig getrennt voneinander sind auch keine Sprache. Nicht? Und wenn wir sie nicht schon eingebaut hätten früher in andere, dann wüsste man gar nicht, was sie heißen. Also die Eigenschaften, die Gegenstände und auch die Begriffe fallen in diese Negatio der Abgegrenztheit gegen anderes. Sie brauchen andere Bestimmungen. Und wenn wir dieses andere und das eine zusammenfassen zu einem Ganzen, zu einer geschlossenen, in sich differenzierten Bestimmtheit, dann hat es hier wieder ein Os. Dann hat jede Gruppe, die wir da auf diese Weise hervorbringen, wieder ein Außen andere Bestimmtheit. Es gibt hier kein Ende. Die Relationen sind immer wechselseitig und weisen immer über sich hinaus, auch wenn wir sie in größere Gruppen zusammenfassen. Ich habe das am Beispiel meines Hotels, neben dem Sportplatz und so weiter gezeigt. Sie können also von irgendeinem Gegenstand in Raum und Zeit beginnen und kommen in immer größere Zusammenhänge hinein, bis hin, wenn man will, zum ganzen Weltall, das dann aber selbst auch wieder ein Problem ist, weil wenn man sich abgegrenzt denkt, dann müsste es auch ein draußen gehen, sowohl räumlich als auch zeitlich. In Raum und Zeit ist alles voneinander abhängig ohne Ende, nicht? Haben wir gesagt. Der nächste Schritt war dann, überzugehen nicht nur von den Eigenschaften und Bestimmungen als solchen, sondern mit Einbezug auch der Träger der Eigenschaften. Die Eigenschaften sind als solche nicht wirklich, wenn es nicht Gegenstände gibt, woran sie existieren. Oder Personen, die bestimmte Begriffe oder Vorstellungen in sich tragen, in ihrem Wissen. Und dann war eben das Verhältnis zwischen den Eigenschaften und ihren Trägern ein anderes als das Verhältnis zwischen den Eigenschaften selbst. Denn die Eigenschaften sind füreinander Erkenntnisgründe und bisher haben wir nur diese Dimension betrachtet, aber die Gegenstände sind für die Eigenschaften auch Seinsgründe. Die Eigenschaften wären gar nicht wirklich vorhanden ohne die Gegenstände, an denen sie existieren. Allerdings sind die Gegenstände eben selbst, wie wir gesehen haben, damit sie überhaupt Gegenstände sind, auch bestimmte Gegenstände. Also sie müssen Eigenschaften haben, sie sind erkennbar an den Eigenschaften. Die Eigenschaften sind auch Erkenntnisgründe für die Gegenstände. Aber die Gegenstände sind nicht nur bestimmt, sondern eben auch wirklich. Und da hat sich dann gezeigt, dass die Gegenstände in ihrer Bestimmtheit eben eingeordnet sind, in die gegenseitige Abhängigkeit aller Bestimmtheiten, aber nicht nur auf dieser Erkenntnisebene, sondern sie sind eingeordnet auch in die wirkliche Abhängigkeit der Gegenstände voneinander. Sodass jede Bestimmtheit eines Gegenstandes immer auch Resultat eines Einflusses von anderen Gegenständen auf den einen Gegenstand ist. Also es gibt immer äußere Ursachen. Und damit eine solche reale Beeinflussung überhaupt sein kann, muss es auch reale Kräfte geben, die zwischen den Gegenständen wirken. Wir kommen also hier zum Kausalverhältnis. Wir haben dann weiter gesehen, dass aber kein einzelner Gegenstand nur Ursache oder nur Wirkung ist, sondern dass die Gegenstände eben aufeinander wechselseitig wirken. Jeder Gegenstand ist ja schon immer auch eine Kraft, weil er ja die Einheit seiner Eigenschaften und seiner Teile hervorbringt. Und wenn er jetzt von anderen beeinflusst wird, dann wirkt er mehr oder weniger, je nachdem wie das Kräfteverhältnis ist, aber doch immer irgendwie auf den anderen Gegenstand zurück. Es gibt also immer eine Wechselwirkung, eine wechselseitige Abhängigkeit der Gegenstände. Und die Kräfte, die hier spielen, sind eben reale Negationen zwischen den Gegenständen, wodurch sie sich gegenseitig bestimmen, aber auch einschränken. Und auch hier können wir immer größere Gruppen machen, ja, und die sind immer wieder abhängig von äußeren Gruppen, ne, bis hin zu den Galaxien, die voneinander abhängig sind, und sie können es auch dann modellartig weitertreiben und das Weltall neben anderen Weltalls sich denken, wenn sie wollen. Also prinzipiell hat uns die Frage nach dem Gemeinsamen der Inhalte dazu geführt, dass sie eben einander begrenzen und voneinander abhängig sind. Das ist ihre allgemeinste Bestimmung, und wir haben das jetzt nicht nur getrennt von Eigenschaften, Gegenständen und Begriffen gesagt, sondern auch wechselseitig von diesen drei Arten der Bestimmtheit aufeinander bezogen. Die sind auch voneinander noch abhängig. Wir haben es vorher schon gesehen bei den Gegenständen und Eigenschaften, die sind ohne einander nicht möglich, und dazu kommen auch die Begriffe oder überhaupt unsere Erkenntnis, die natürlich abhängig ist von den Gegenständen, umgekehrt die Gegenstände immer abhängig von unserer Interpretation der Gegenstände. Also wie wir sie wahrnehmen können, wie wir sie denken, auch welche Absichten wir damit haben, welche Art von Aufmerksamkeit und Interesse dahinter steht, wenn wir sie erkennen. Das heißt, wir sind hier nicht nur auf eine bestimmte Art von Endlichkeit eingegangen, sondern prinzipiell auf alle Endlichkeit. Ja? Alle Endlichkeit ist voneinander abhängig, alle Bestimmtheit ist in irgendeiner Weise voneinander abhängig, und dafür gibt es keine Grenzen. Am Ende einer Bestimmtheit ist immer wieder eine andere Bestimmtheit vorhanden, sodass wir die Endlichkeit selber als unendlich bezeichnen müssen. Nicht? Unendliche Endlichkeit. Und dieses Thema ist nun ein speziell philosophisches Thema. Die Endlichkeit selbst in ihrer Unendlichkeit. Ja? Keine besondere Wissenschaft beschäftigt sich mit der unendlichen Endlichkeit selbst. Bestenfalls mit der Unendlichkeit in bestimmter Weise, physikalisch oder mathematisch. Aber nicht in der Weise, dass überhaupt alles Endliche mit eingeschlossen ist. Und so sehen wir, dass die Philosophie, wenn sie dieses Endliche als solches zu erkennen versucht, gar nicht auf die Besonderheiten der einzelnen Wissenschaften eingehen muss, weil die Wissenschaften einfach nur selber in den Bereich des Endlichen hineinfallen, selber endliche Methoden der Erkenntnis sind, ne? Beziehungsweise dann eben dazu auch noch ihren speziellen Gegenstand haben. Die Philosophie schließt das dann in ihrem Begriff der Endlichkeit alles mit ein. Die Wissenschaften, da habe ich dann trotzdem noch einmal kurz abgeklopft auf ihre Endlichkeit hin. Ne? Ich habe gesagt, dass sie ihr eingeschränktes Wissen mit einer eingeschränkten Methode dauernd zu verbessern versuchen, ne? Dass sie dabei aber immer eingeschränkt bleiben. Sie kommen nie zu einem vollkommenen Erkennen, zu einer absoluten Erkenntnis dessen, was wirklich ist. Und ich habe das dann noch kurz etwas konkretisiert. Bei der Erfahrungswissenschaft, ne, haben wir das erste Problem, dass überhaupt nicht alle Daten verarbeitet werden können. Ne. Diese Fülle der Bestimmungen muss selektiert werden, kann nur Einzelnes herausgenommen werden, aber nie alles. Und das andere Problem, das noch viel grundlegender ist, das, was die Erfahrungswissenschaft den beobachtbaren Ereignissen zugrunde legt und voraussetzt, diese Kräfte und Kraftfelder, Energie und so weiter, diese Gründe sind nicht beobachtbar. Die lassen sich auch in einem Experiment nie bestätigen. Man weiß nie in der Erfahrung, was wirklich hinter einem beobachteten Ereignis gestanden ist, auch wenn die Auslegung, die Deutung in der Theorie immer dieselbe war und das Experiment das immer bestätigt hat. Denn bestätigt wird ja nie der Grund selber, sondern nur irgendeine Auswirkung. Wir können uns immer auch irgendwelche anderen Gründe hinzudenken. Also wir nehmen eine Oberfläche wahr, ne? Mag sein auch sehr exakt, und gehen darüber hinaus mit einer Theorie, die als solche immer hypothetisch bleiben muss. Immer nur ein Konstrukt dessen, was wirklich dahinter steht. Wir probieren dann aus, ob es funktioniert. Ne? Das können wir unendlich machen und können unsere Hypothesen auch immer wieder modifizieren, damit es besser funktioniert, damit die Theorie besser brauchbar ist. In den Kultur- oder Geisteswissenschaften, haben wir gesehen, geht es gar nicht um eine solche Fundierung von beobachtbaren Ereignissen in neutralen Kräften, sondern es geht darum, aus den Äußerungen, aus den sinnhaften Äußerungen zurückzuschließen auf das geistige Prinzip, das dahinter gestanden ist. Also in der Geschichte zum Beispiel die Handlungen von Einzelpersonen oder Gruppen, ganzen Staaten und so weiter, welche Absichten sind dahinter gestanden, wodurch ist das alles zustande gekommen. Man versucht zu verstehen, den Geist zu verstehen, der hinter den Äußerungen stehen muss. Das Problem dabei ist, dass dieses Verstehen notwendigerweise ein Vorverständnis braucht, mit dem wir an diesen anderen Geist, an diese anderen geistigen Hintergründe herangehen, von unserem eigenen Geist her, von unserer eigenen Reflexion. Und diese Voraussetzung eines Vorverständnisses ist zwar einerseits notwendig, damit wir überhaupt ein Verstehen entwickeln können, aber andererseits belastet sie auch die Deutung, weil wir natürlich aus unserer persönlichen Sicht interpretieren müssen. Also in dieser Weise haben wir immer relativierende subjektive Perspektiven mit dabei, wenn wir die Äußerungen von geistigen Prinzipien oder Personen zu deuten versuchen. Und das ist ein Problem der Geistes- und Kulturwissenschaften, über das sie prinzipiell nicht hinauskommt. Bei den Formalwissenschaften habe ich nur kurz auf ihre Grenzen hingewiesen, also die Antinomien in der Logik, Mathematik und dieser Versuch, die Mathematik noch logisch zu fundieren, und die Logik kommt dann selbst in alle möglichen Probleme hinein. Also die Antinomien, die dann der gordische Knoten zerhaut werden mit dem Verbot der Selbstanwendung und so weiter, aber ich möchte jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Dann die Gödel'schen Sätze, ne, zur Unvollständigkeit jedes formalen Systems, jedes widerspruchsfreien formalen Systems und der Unbeweisbarkeit dieser widerspruchsfreien Systems aus ihm selbst. Es bleibt immer etwas draußen. Und dann das Verhältnis zwischen Formal- und Realwissenschaften insgesamt, dass man auf der Seite der Formalwissenschaften zumindest intern, wenn man von den Grundproblemen absieht, eine notwendige Stringenz haben. Ja? Einen notwendigen Zusammenhang zwischen den Inhalten und die Relationen ganz exakt bestimmen kann. Dafür fehlt der Bezug zu den Objekten. Ja? Sie sind nur die Form des Denkens angeblich. Ja? Das auch die Frage, ob das wirklich die Form des Denkens ist, aber jedenfalls eine Vorform des Denkens ist es sicher, nämlich soweit sie eben zum Inhalt werden kann. Also hier haben wir gewisse notwendige Zusammenhänge, aber keinen Bezug auf die Gegenstände außerhalb des Denkens. Wenn wir die aber jetzt heranziehen in der Realwissenschaft, dann geht die Stringenz der Formalwissenschaft verloren. Also entweder Gegenstandsbezug oder streng konsequentes Denken. Das schließt sich aber gegenseitig aus. Ne? Beides zusammen ist in dieser Art von Wissenschaftlichkeit nicht zu erreichen. Also prinzipiell überall in der menschlichen Praxis tritt Endlichkeit auf, tritt uns entgegen, kann als Problem bewusst werden und muss in irgendeiner Weise gemeistert werden. Ne? Also in der Alltagspraxis, in der Wissenschaft, in der Gesellschaft, wohin Sie sehen. Und es gibt natürlich auch bestimmte Arten, mit dieser Endlichkeit umzugehen, vor allem die verschiedenen Ideologien, kann man eventuell den Mythos auch noch darunter rechnen, Mythos, Religion und verschiedene säkulare Ideologien. Auch die Kunst ist ein Versuch, jetzt überhöhend mit der Endlichkeit selbst noch ins Reine zu kommen. Aber alle diese überhöhenden Umgangsweisen mit der Endlichkeit sind selbst wieder endliche Arten des Umgangs. Und sind als solche auch wieder Gegenstand für Einzelwissenschaft. Man kann das alles auch historisch-kulturwissenschaftlich untersuchen. Und allein die Philosophie selber umfasst nun das gesamte Spektrum der Endlichkeit, in all ihren Spielarten. Die Frage, die sich jetzt gestellt hat, ist diese Endlichkeit wirklich unendlich? Und wenn sie unendlich ist, wieso kann sie dann überhaupt sein? Wir haben nämlich gesehen, wenn ein Endliches von anderem Endlichen abhängig ist und dieses wieder von anderem und kein Endliches als solches aus sich selbst heraus existieren kann, jedes wieder begründungsbedürftig ist und diese Kette unendlich weitergeht und nie zu einem Grund kommt, dann dürfte eigentlich die Endlichkeit gar nicht vorhanden sein. Ja? Es gibt keine wirkliche Begründung dafür, dass sie existiert. Da stehen wir dann vor der Frage, warum müsste überhaupt etwas und nicht nichts? Ja? Müsste sich im Grunde genommen alles auflösen, wenn es eben nur diese Endlichkeit gibt. Aber es gibt sie. Und das ist auch ein wesentlicher Punkt. Es gibt nichts Sicheres als diese Endlichkeit. Ja? Wir sind ununterbrochen mit ihr konfrontiert und es kommt gar nicht darauf an, ob wir an die Wirklichkeit der Gegenstände glauben, die uns da gegeben sind und die da auftreten in der Erfahrung, oder ob wir uns einbilden, das sind nur Fantasiegebilde oder Träume oder sonst was. Ne? Gleich viel, auch diese Vorstellungen sind endlich und wir wissen uns selbst, auch wenn wir uns nur träumen, als endliche Personen in der Bestimmung gegen andere Gegenstände oder Personen, also immer in einer Abhängigkeit von anderen. Ne? Also die Endlichkeit als solche ist das Gewisseste überhaupt, von der können wir immer ausgehen. Ja? Wenn es sie also gibt und notwendigerweise geben muss, nämlich in dem Sinn, dass sie faktisch nicht zu beseitigen ist, wenn sie andererseits aus sich selbst nicht existieren könnte, dann haben wir Messerschaft geschlossen, muss es ein Absolutes. Ja? Also aus dem Faktum der Endlichkeit, die von sich aus gar nicht bestehen dürfte, können wir auf ein Absolutes schließen.
Und bitte, warum kann es sich aus dem bestehen?
Ja, aber sie kommen nie an ein Ende.
Ja.
Ja, das ist es. Ja. Ist es nie. Das heißt, es gibt keinen Grund. Ja? Ja. Alles, was Sie wieder aufsuchen können, ist etwas, was selbst einen Grund braucht, um zu sein. Ja, eben genau, aus dieser Spannung, weil sie ja in dieser Reihe nie wirklich an ein Ende kommen und weil sie das auch absehen können durch den. Sie müssen gar nicht versuchen, natürlich in der Erfahrungswissenschaft oder in sonst einer begrenzten Wissenschaft sagt man, jetzt haben wir so weit das Endliche erforscht, vielleicht kommen wir mal zu einem absoluten Grund. Ja? Wenn Sie das aber genau überlegen, ohne jetzt Physik zu betreiben, ne, dann können Sie einsehen, dass das überhaupt nie zu einem Grund kommen wird auf der Ebene. Ja? Und das ist das Problem. Ja, wenn es Ihnen nicht ein Problem ist, dann brauchen Sie auch nicht Philosophie zu betreiben. Das wäre das Grundproblem. Ne? Wenn wir die Endlichkeit als solche in ihrer Unendlichkeit einsehen, dann können wir uns entweder damit begnügen und sagen, okay, ist heute endlich, bleibt alles endlich. Ne? Interessiert uns nicht weiter, was da kommt, dafür kann man natürlich machen, das ist Sache der Entscheidung. Aber methodisch müssten Sie jetzt, wenn Sie wirklich konsequent weiterdenken, fragen, warum gibt es überhaupt endlich? Es ist zwar Faktum, aber die Möglichkeit dessen ist völlig unklar. Nicht unklar, sondern auf der Ebene einmal sogar eine Unmöglichkeit. Und mit dem müssten Sie sich eigentlich, wenn Sie es konsequent überlegen, auch auseinandersetzen. Müssten Sie. Ja? Aber Sie müssen ja nicht denken. Also das ist das Problem und von dort ergibt sich notwendig, dass Absolutes sein muss. Nur habe ich gleich dazu gesagt, das ist keine Art von Gottesbeweis. Also Gott wäre schon ein viel zu bestimmter Begriff für dieses Absolute. Und das, was ich hier angeteilt habe, ist völlig offen in seiner Bestimmung. Man kann überhaupt nicht sagen, was es ist.
Ja, bitte. Wenn ich jetzt mal genau mit dem Kollegen rechne,
Ja. Sicher. Ja, aber schauen Sie, ich habe schon von Anfang an gesagt, dieses Problem tritt ja überhaupt nur auf, wenn man es philosophisch denkt. Ja? Das ist ein Problem für die Philosophie. Daher haben wir natürlich das Denken immer schon mit drinnen. Und wenn wir das weglassen, natürlich, dann kommt nichts raus, dann haben wir das Problem überhaupt nicht. Also Ermesslichkeit in dem Sinn, dass wir uns geistig möglichst konsequent damit beschäftigen müssen. Wenn wir Philosophie betreiben. Ja?
Aber nicht eine direkte Frage als Allgemeines, sondern wir schauen den Schnittpunkt wirklich auf das Ermessen.
Ja, aber was meinen Sie da jetzt anderes, als dass wir damit konfrontiert sind, wenn wir es uns genau überlegen?
Dass ohne Raum das Erkennen zugleich nicht angemessen ist, um Endlichkeit und Endlichkeit überhaupt sinnvoll in Abstraktion zu setzen.
Also überhaupt auf den Gedanken zu kommen, wäre eigentlich uns nicht angemessen. Jetzt sind wir aber komischerweise in bestimmten Schritten darauf gekommen, was sollen wir jetzt machen? Das Denken selbst hat uns dorthin geführt, würde ich sagen. Sollen wir das jetzt einfach ablehnen, leugnen, oder was sollen wir machen? Das, da tritt das Ermessen jetzt ein. Schaut, ich habe genau das vermeiden wollen. Sie waren, glaube ich, weiß nicht, ob Sie letztes Mal da waren. Ne? Habe ich dasselbe auch schon einmal etwas ausführlicher gebracht. Ich wollte vermeiden, diese Beliebigkeit, wir können uns mit diesem oder jenem beschäftigen und auf diese oder jene Weise. Ne? Meines Erachtens ist das keine Philosophie. Und daher habe ich da begonnen, wo es keinen Ausweg mehr gibt, nämlich beim allgemeinsten Prozess überhaupt. Was ist denn überhaupt Inhalt? Ne? Und durch diese Unbestimmtheit der Fragestellung, die alles in sich einschließt zugleich, ne, kommen wir dann zu solchen Problemen, die sind aber dann konsequent. Wenn Sie da nicht einsteigen wollen, wenn Sie von vornherein auf der Ebene bleiben wollen, ich beschäftige mich nach Gutdünken mit irgendetwas auf eine beliebige Weise, können Sie schon machen. Nur treten Sie meines Erachtens damit nicht in die Philosophie ein, sondern nur in den faktischen Ist-Zustand der Philosophie. Ja?
Aber wieso kann das Endliche nicht unendlich immer wieder aus sich entstehen? Also das hat einfach ein Endliches, das nächste Endliche, wenn die so weitergeht.
Es kann aus sich nicht entstehen, weil es immer wieder über sich hinausweist. Es braucht immer etwas anderes.
Ich meine, wir haben das Endliche.
Ja schon, aber das steht in derselben Problematik. Sie können das Problem ja nicht dadurch beseitigen, dass Sie es verlagern, weil es dort ganz dasselbe bleibt. Das Endliche verlangt einen Grund über sich hinaus. Und wenn dieser Grund wieder endlich ist, und das passiert ununterbrochen, das habe ich zu demonstrieren versucht, dann wiederholt sich das Problem selbst ganz gleich in die Weise geht.
Ja, da kann man wirklich weiterkommen, aber es wäre ja logisch hinaus unmöglich. Das ist sozusagen unendlich.
Logisch ist es deswegen nicht möglich, weil der Terminus unendlich nur sagt, dass es hier nicht gelöst werden kann. Sie müssen das Unendliche ernst nehmen. Das heißt nur, es gibt kein Ergebnis, wenn Sie so weitergehen. Sie kommen nie zu dem Grund, der selber nicht noch einmal einen Grund bräuchte. Das ist der Begriff der Endlichkeit. Ne? Also das ist, ich kann nicht sagen logisch, das sagen wir unendlich und dann haben wir die Sache. Ne? Das ist eine Verführung durch das Denken selber. Sie müssen bedenken, das ist eine andere Ebene. Ob Sie jetzt versuchen, bis unendlich zu zählen, ja? Da können Sie sagen, vielleicht kommt es beim nächsten Zählen. Ja? Sie können immer weiter zählen und immer weiter suchen. Oder ob Sie vorweg und drüber stehen, einsehen, dass das nie an ein Ende kommen kann. Das sind zwei verschiedene Ebenen.
Ja, nein, das habe ich verstanden. Aber ja? Sozusagen dieser absolute Grund,
ja?
Also zählen einfach, der notwendig ist.
Ja, weil es sonst nicht endlich ist, gäbe. Einfach besser. Es gibt natürlich auch genügend Philosophie, oder es gibt einige Philosophie, die sich damit begnügt. Ja, muss dabei nicht verheiligt werden. Einfach nur bei dem Problem stehen bleibt und beim Faktum, dass das Endliche erstaunlicherweise, man weiß nicht warum, existiert. Ja? Und dann setzt er dem einen unbestimmten Begriff voraus, von dem er eigentlich meint, es ist mehr als ein Begriff. Ja? Und das ist einfach die Problemstellung selbst, die da überbleibt. Und das, die Vorgangsweise ist dann das ewige Fragen. Das kann man auch machen. Das ist immerhin die Einsicht in die Problematik schon quasi. Ich würde sagen, eben dadurch, dass das Endliche ist, obwohl es unserem bisherigen Gedanken nach überhaupt nicht sein könnte, auf dieser Ebene, wo es selbst steht, keinen Grund hat zu sein, müsste es, dadurch, dass es trotzdem ist, müsste es eine andere Ebene geben. Wie immer die es ausschaut. Darum sage ich ja, setzt hier nicht gleich irgendeinen Gott ein oder sonst ein Prinzip, sei es eine Materie oder was immer, ne? Sondern lassen wir das völlig offen, was das ist. Das ist ja genau das Problem. Ja? Und es ist sicher noch besser, das Heideggersche Sein heranzusehen in seiner Unfasslichkeit und sich entziehenden Verschwommenheit, als wenn wir dann eine bestimmte Ideologie einsetzen, ne? Und den christlichen Gott einsetzen oder so. Ne? Aber lassen wir es einmal völlig offen. Die Fragestellung als solches vielleicht. Ja? Die scheint mir konsequent zu sein, dass wir zu diesem Problem hinkommen. Ja? Mehr haben wir bis jetzt noch nicht geschafft. Wir können am Anfang gleich alles machen. Ja, bitte. Ob, was, ich habe das erste
die Dialektik.
Ein bisschen anders als Heidegger.
Ja, als Heidegger schon, aber ja.
Naja, das werden wir ja im Laufe des Semesters sehen, mit dem werde ich mich ja auch beschäftigen. Wir werden ja sehen, die Versuche, dieses Problem zu lösen. Sehr einfach, ich fange beim Parmenides an, gehe dann weiter zu Platon und Aristotelismus, das ist ja schon Dialektik. Da, die steckt ja dann schon drinnen. Und dann werden wir sehen, wie der Idealismus selber hier an seine Grenzen kommt. Das ist das Hauptthema des Semesters, dass ich diese Art von Kritik übe. Und dann erst im nächsten Semester versuche, ein bisschen drüber hinauszukommen.
Ja? Zur Frage noch einmal zur Frage, warum gibt es die
Endlichkeit?
Ja. Gibt es
Endlichkeit? Ob es Endlichkeit gibt, ist keine Frage. Ne? Sondern warum kann es überhaupt geben?
Ja, ja, es kann. Das, warum kann man
ja, das bedeutet einfach, dass wir betroffen sein müssten von dem Faktum, dass Endliches vorhanden ist. Weil wenn wir es genau überlegen, dürfte es nicht sein. Wenn wir es im ersten Einstieg, so wie es entwickelt haben, überlegen, dann kommen wir zur unendlichen Endlichkeit und das heißt, sie hat keinen Grund. Trotzdem ist sie. Gut. Also hier entsteht einfach die Aufforderung, jetzt den Grund zu finden. Er ist völlig offen und unbestimmt, da ist das keine Lösung, sondern nur eine Aufforderung, jetzt drauf zu kommen, was denn dieser Grund ist. Ja? Mit der Unbestimmtheit haben wir nur die Frage eröffnet. Aber immerhin ist es zugleich auch, dass das ein absolutes sein muss, das steht auch fest. Ja? Nur hilft uns das nicht weiter, wenn wir es überhaupt nicht hinfällig machen können. Ja? Man soll es auch nicht zu vorstellen, wie machen, damit es ideologisch. Das wollen wir auch nicht.
Bitte. Bedingt die Note so ähnlich, wie man absolut auf das Handy ist, auf Science Modi.
Das ist auch einer seiner Fehler. Ne? Weil, man nämlich, weil er nämlich beim Absoluten beginnt.
Ja? Er spricht von Gott.
Ja, er spricht von Gott, aber er bestimmt es auf sehr eigenwillige Weise. Ne? Also Causa Sui, die als solche eigentlich überhaupt nicht denkbar ist. Er denkt sich schon in einer bestimmten Weise, dass er also die in sich seiende Einheit des Existierenden und die außer sich seiende Einheit, also die Gottnatur und die Gottrealität und die Naturrealität, gegenüberstellt und sagt, das ist eigentlich dasselbe. Ne? Das zieht er schon aus dem Begriff der Causa Sui heraus, aber genau genommen müsste er unten anfangen, ja, da wo wirklich Inhalte vorhanden sind, von denen her wir dann aufbauen können und aufs Absolute zurückschließen. Er macht es umgekehrt. Ja. Eigentlich dürfte diese Bestimmung überhaupt nicht stattfinden, ne, die kann man nicht aus dem Ärmel beiteln. Die Differenzierung ist drinnen schon vorgesehen, ja, die zwei Stränge seines Systems und die Stränge selber wieder, die enden irgendwo in den konkreten Gegenständen. Ja. Und eigentlich hängt das Ganze an diesen konkreten Inhalten, damit man von denen wieder zurückschließen kann. Also man kann beim Absoluten nicht beginnen. Sondern man muss vom Endlichen, und das ist genau das Sicherste, vom Endlichen her müsste man aufsteigen mit der Frage nach der Voraussetzung. Schrittweise. Also jedenfalls, das gilt es zu erforschen und ich habe dann noch darauf hingewiesen, dass wir das natürlich immer wieder vergessen in der Praxis, das wäre ja sehr störend für viele Tätigkeiten, wenn wir daran denken würden, dass wir den absoluten Grund suchen, ja? Das würde uns nur ablenken, dass wir aber doch immer wieder auf Begründungszusammenhänge stoßen, auf Begründungsketten, die uns zum Teil vorgemacht werden und die wir uns zum Teil selber machen, ja? Und dass wir dadurch eigentlich immer weiter fragen könnten und zeigen, dass diese Begründungsketten eigentlich nur sehr willkürlich an irgendwelchen Interessen zum größten Teil festgemacht sind. Nicht? Vor allem, wenn es sich um irgendwelche Regelungen unserer Praxis handelt, um unsere Gesellschaft handelt. Wir sollten also diesen Begründungen immer wieder nachgehen, sie genau untersuchen und dann draufkommen, dass sie in sich selber begründungsbedürftig sind und von dort her dann letztlich in dieser Enttäuschung an den endlichen Gründen versuchen, selbst den Grund zu suchen, nach eigenem Ermessen, aber methodisch. Und da müssten wir uns eben an die Philosophie wenden. Ja? Wenn wir nicht selber wieder beliebig jetzt irgendeinen Grund bestimmen wollen und zu dem Riesenspektrum, das in der Philosophie schon vorliegt, jetzt willkürlich irgendein eigenes noch hinzufügen wollen, ja? Sondern wirklich konsequent denken wollen, dann müssen wir uns methodisch, philosophisch an die Frage heranmachen. Und hier habe ich dann eben zwei Einwände noch gebracht, die wir berücksichtigen sollten, wobei der erste Einwand ohnehin durch den Schluss vom Endlichen aufs Absolute widerlegt ist, denn der erste Einwand lautet, vielleicht gibt es kein Absolutes. Und das habe ich eben schon vorweggenommen, es muss Absolutes geben, weil es Endliches gibt. Daher ist es nicht sinnlos, danach zu suchen, was denn dieses Absolute sei. Wir bewegen uns hier nicht einfach ins Leere hinein, sondern dass es existiert, das ist sicher. Nur was es ist, das ist völlig unklar. Das andere Problem war dann, ob unsere Erkenntnis ausreichend sei, um überhaupt ein solches Unternehmen zu wagen. Das ist ein sehr schwerwiegender Einwand und im Grunde genommen kommt es darauf an, dass wir es probieren. Aber das Scheitern der bisherigen Philosophie daran ist kein Beweis dafür, dass es nicht gelingen kann.
Bitte?
Wie war der zweite Einwand? Der zweite Einwand ist, ob unsere Erkenntnis nicht zu begrenzt ist, um überhaupt ins Absolute einen Einblick zu gewinnen. Ich habe gemeint, das müssten wir erst beweisen, dass es nicht geht, und das beweist man eigentlich am besten dadurch, dass man es versucht. Also, man kann dann eben an der Tradition lernen, kann versuchen, die Fehler, die dort gemacht wurden, zu entdecken und dann eben Schritte darüber hinaus zu tun. Was uns dabei aber trotzdem Hoffnung geben kann und sollte, ist das Faktum, dass wir überhaupt die Frage stellen können. Ja? Dass wir nicht einfach nur in der Endlichkeit stecken bleiben müssen, sondern dass sie uns zum Problem werden kann und wir daher darüber hinaus fragen können, was denn der Grund ist, der es ermöglicht, dass die Endlichkeit existiert. Wir gehen also mit unserem Denken ohnehin schon fragend zumindest über die Endlichkeit hinaus. Wenn wir die Endlichkeit in der richtigen Weise bedenken und das heißt denn zugleich schon von dieser Frage her ergibt sich im Denken selber eine immanente Absolutheit. Nämlich die, dass wir schlechthin gültige Wahrheit anteilen und nur das gelten lassen, was wir wirklich wahr ist. Das ist schon mit ein Grund, warum wir nicht im empirischen oder im geisteswissenschaftlichen uns begnügen können. Weil dort gibt es eben keine schlechthin gültige Wahrheit. Wir müssen also auf diese Ebene des ganz Allgemeinen ausweichen. Und wenn es dort stimmt, dann kann es auch durch keine Erfahrung widerlegt werden. Ne? Sondern alles, was sich in der Erfahrung oder in der Gesellschaft begibt, muss unter diese allgemeine Begrifflichkeit hineinpassen. Ne? Also es soll immer Wahrheit angestrebt werden, unleugbare Evidenz. Und die Kontrolle, ob es sich wirklich um solche Wahrheit handelt, kann wieder nur das philosophische Denken ausüben. Es müsste sich also permanent selbst kritisieren. Sowohl in der einzelnen Person, die da philosophiert, als auch zwischen den Personen, als auch natürlich über die Zeitperioden hinweg in der Philosophiegeschichte. Wenn man sich auseinandersetzt mit den alten Denkern und schaut, wie weit sind sie gekommen und ist ihr Gedankengang wirklich schlüssig? Das wäre also der Sinn der Auseinandersetzung mit Philosophiegeschichte. Diese Selbstkritik der Philosophie. Gut, soweit sind wir letztes Mal gekommen. Jetzt war es ja schon ganz schön spät, ne? Aber es war letztes Mal ziemlich viel, weil da hat es noch keine Wiederholung gegeben. Und darum dauert es ja nicht. Ich gebe jetzt noch schnell einmal die technischen Daten an, Anmeldung, also die Anrechenbarkeit ist Ihnen, glaube ich, ohnehin klar. Fürs Lehramt haben wir gesagt, brauchen wir es nicht. Oder ist heute jemand da, der es fürs Lehramt braucht? Bitte? Sie brauchen es?
Ah. Nein, also,
ja, bitte? Ja. Nein, ich habe nämlich angefragt in der Studienprogrammleitung, ne, was ist, wenn es jemand fürs Lehramt braucht, und die haben gesagt, da müsste man dann irgendwas machen oder einen Paragraphen finden, der das abdeckt, aber es war nicht so leicht zu machen, glaube ich. Und letztens hat sich niemand gemeldet, dass er das Lehramt braucht, sondern eine Person war da, die hat gesagt, fürs Erweiterungskurriculum, ne, das geht so. Fragen Sie mal bei der Frau Geitsch in der Studienprogrammleitung.
Nein, ja. Nicht.
Bitte?
Ich war noch nicht dort.
Nein, aber fragen Sie mal bei Ihnen.
Ja? Frau Geitsch.
Frau Geitsch im dritten Stock, im Gang B. Dann wichtig, glaube ich, die Prüfungstermine. 31.01.2. nächsten Jahres ist der erste Termin am Ende des Semesters und dann am 28.02. und 1.03. am Anfang des nächsten Semesters. Ja. Jeweils 10 bis 17 Uhr in meinem Zimmer im NIC, dritter Stock. Und Anmeldung über Univis Online dann 14 Tage vorher. Das sage ich dann am Ende des Semesters noch einmal. Diese zwei großen Termine werden ergänzt durch die Sprechstunden dann im Laufe des nächsten Semesters, eben nach dem ersten großen Termin. Können Sie jeweils um 11 Uhr pünktlich in meine Sprechstunde kommen, ohne weitere Anmeldung. Ja, nichts E-Mailen, ob Sie kommen können oder was, sondern kommen Sie einfach um 11 Uhr pünktlich, dann schaue ich, wer da ist und dann teilen wir die einzelnen Gruppen ein, falls es nötig ist. Und wenn Sie zusätzlich einen Termin brauchen, dann bitte nehmen Sie einfach Kontakt auf mit mir und wir machen uns einen Termin zusätzlich. Ja, es gibt keine schriftlichen Unterlagen für die Vorlesungen, aber Sie nehmen es auf und Sie könnten dann eventuell auch untereinander austauschen und einander unterstützen mit den Aufzeichnungen. Gibt es noch Fragen dazu? Bei der Prüfung können Sie Ihre Unterlagen heranziehen, ja, wir müssen das dann ohnehin diskutieren. Es kommt man nicht darauf an, dass Sie irgendwas auswendig gelernt haben, sondern wir müssen das dann bedenken, die verschiedenen Argumente. Ja. Gibt es noch Fragen jetzt?
Ja, bitte. Als Special-Studium
auch arbeiten? Nein, das ist Mathe-Studium. Ja. Man könnte natürlich versuchen, das trotzdem über die Studienprogrammleitung irgendwie anrechnen zu lassen. Ne? Aber das geht dann über die Frau Geitsch oder beziehungsweise über den Herrn Buhl, der jetzt Studienprogrammleiter ist. Ne? Gut. Also dieser Gedanke des Absoluten, der noch völlig unbestimmt ist. Es ist letztes Mal die Frage gekommen, was haben wir davon? Ne? Was brauchen wir, dieses Unbestimmte? Es bringt uns ja nichts, aber es bringt uns schon etwas, denn obwohl wir keinerlei Bestimmungen für diesen Begriff haben, wirkt er sich aus schon im Denken selbst, nämlich als Maßstab. Und wir können das, was absolute Ansprüche erhebt, gemäß diesem Begriff überprüfen und überlegen, ob das wirklich dem Anspruch gerecht wird. Ja? Da braucht man gar nicht zu wissen, was das absolute als solches ist. Also wir haben bestimmte Ansprüche bzw. Ergebnisse aus dem Gedankenprozess und an die legen wir dann dieses Maß an, wir messen es an der Absolutheit. Ist es absolut oder nicht? Wenn sich irgendwelche Einschränkungen zeigen, dann werden wir sehen, dass es nur eine Entwicklung ist, das ist nicht absolut. Ja? Also auch wenn wir es nicht wissen, was das Absolute ist, dann hat es eine negative Wirksamkeit. Wir können daran etwas überprüfen. Es ist selber ein Maß für die Endlichkeit. Und wenn sich herausstellt, dass irgendein absoluter Anspruch wieder nur der Endlichkeit zugehört, dann können wir wieder darüber hinaus fragen. Ne? Oder müssen wir eigentlich. Ne? Dann haben wir halt die Endlichkeit selber etwas besser begriffen und von dort her müssen wir dann wieder weitersuchen. Und so weiter, könnte man sagen, immer wieder. Ja. Wenn wir auf diesem Weg noch gehen, also wenn wir noch unterwegs sind, dann werden sich zumindest gewisse Stufen der Endlichkeit zeigen. Ja. Es hat sich jetzt schon gezeigt, Einerseits der Unterschied zwischen den Wissenschaften, die sich mit bestimmten Inhalten beschäftigen, ne? Und andererseits der Reflexion auf Inhaltlichkeit überhaupt. Also der Unterschied zwischen Einzelwissenschaft und Philosophie hat sich schon herausgestellt im bisherigen. Ne? Das ist eine ganz andere Fragestellung, die geht ins universale Allgemeine und keine Einzelwissenschaft kann auf diese Weise vorgehen. Sondern jede muss sich einen bestimmten begrenzten Bereich herausnehmen. Also da sehen Sie schon so eine Differenzierung im Rahmen der Endlichkeit. Die Einzelwissenschaften sind endlich, sie sind aber im Vergleich zur Meinung, ja, zur persönlichen Sichtweise oder auch zur gegenseitig sich bestärkenden Meinung einer Theorie, sind sie schon in gewissem Sinn weiter, weil sie methodisch vorgehen. Auch die Einzelwissenschaft hat Methode und ist verpflichtet der Allgemeingültigkeit und der Nachvollziehbarkeit und Argumentierbarkeit. Die Meinung nicht unbedingt, die kann das heranziehen oder auch nicht, wie es ihr passt. Bitte.
Die Theologie beschäftigt sich auch nicht über das
Endliche. Ja, aber die Theologie ist notwendig gebunden an die Axiome des christlichen Glaubens oder halt eines anderen Glaubens. Und Ideologien haben immer das Manko, dass sie ihre eigenen Grundlagen nicht mehr entsprechend in Frage stellen dürfen. Ne? Und das ist dann eben unphilosophisch, würde ich sagen. Ne? Also wir kommen hier zu Bestimmungen der Endlichkeit schrittweise, wenn wir eben versuchen, über die Endlichkeit hinauszuschreiten, ne? Und haben dabei vermutlich auch wesentliche Bestimmungen dieses Endlichen entdeckt, weil wir ja immer von dem Absolutheitsanspruch her die ganz notwendigen Grenzen setzen. Das und das ist daran eben begrenzt, deshalb Beschränkung und über diese Begrenztheit kommen sie nicht hinaus, daher haben wir bestimmte Abgrenzung des Endlichen auf seiner Stufe dadurch gewonnen. Und diese Bestimmungen des Endlichen, die weisen dann auch wieder über es hinaus, eben gerade weil sie das betreffende Gebiet als endlich charakterisieren. Wir könnten jetzt vermuten, was passiert, wenn wir wirklich bis zu dem Grund gekommen sind, dann müssten wir von dort her wieder absteigen zu dem Endlichen. Und könnten dann möglicherweise von diesem Grund her das Endliche noch einmal in anderer Weise erhellen. Im Abstieg könnten wir das Endliche dann tiefer erfassen, möglicherweise. Bitte, ja.
Das ist genau das systematische Schritt von Hegel, von Phänomenologie und dann von der Logik, oder? Das heißt, aufsteigen?
Ja, kann man so sagen. Also durch die Phänomenologie hindurch steigt Hegel auf zum, in den Bereich des Absoluten. Ne? Und von dort, ja, es ist jetzt schwer zu sagen, ob die Logik jetzt ein Absteigen ist. Ne?
Also die Logik setzt diesen Absolut als Begriffstein der Phänomenologie bis zu diesem
Ja, setzt ihn voraus. Nur im Rahmen der Logik selber ist es auch noch ein gewisser Aufstieg, weil ja der Seinsbegriff völlig unbestimmt ist und nicht ausreichend dafür. Und erst schrittweise durch alle drei Teile sich bestimmt, das Absolute. Der Abstieg beginnt eigentlich erst am Ende der Logik, wo die absolute Idee sich selbst aus Freiheit dann in die Natur entäußert und lässt. Da beginnt eigentlich erst der Abstieg. Ja, aber jedenfalls, wir können vermuten, dass vom Grund her dann mehr Verständnis für die Endlichkeit noch zu gewinnen ist. Und dass wir von dort her dann eben auch eine wesentlichere Praxis gewinnen können. Ne? Weil wir besser wissen, was die Endlichkeit ist und wie wir mit ihr umgehen sollen. Das müsste auch vom Grund her, dieser Maßstab müsste vom Grund her dann verdeutlicht sein. Also der Grund als solcher kann nicht bloß ein Grund fürs Erkennen oder bloß fürs Handeln sein, sondern er muss als absoluter Grund wirklich alles begründen. Ja? Also kann man nicht differenzieren und sagen, jetzt sehen wir einmal nur theoretisch und dann suchen wir den praktischen Grund, der ist wieder ein ganz anderer, ne? Sondern wo immer wir ansetzen, ob theoretische oder praktische Philosophie oder sonst irgendeine Art von Philosophie, es stellen sich Begründungsprobleme und die müssen letztlich in einen Grund zusammenkommen. Was nicht heißt, dass der Grund eine Einheit sein muss unbedingt. Das ist noch ganz offen, was der sein kann. Also dann könnten wir eben die Endlichkeit selbst besser einsehen und entsprechend sinnvoll leben. Das wäre der Sinn dieser philosophischen Lösung. Wir können jetzt also die Anfangsfrage noch einmal heranziehen, was denn die Philosophie ist, und können von dem, was wir bisher besprochen haben, eine vorläufige Antwort geben. Philosophie ist dann die methodische Suche nach der Bestimmung des Absoluten. Und zwar im Ausgang vom Endlichen und im Durchgang durch das Endliche. Und dann vom Ziel her, wenn wir es wirklich gefunden hätten, das bleibt natürlich ganz offen, wäre es ein sinngebender Rückgang zum Endlichen. Ja? Also Ausgang vom Endlichen, Durchgang durchs Endliche bis zum Absoluten und von dort her dann sinngebender Rückgang zum Endlichen. Also Philosophie hat nicht mit irgendeinem begrenzten Gegenstandsbereich zu tun, sie ist nicht spezialisiert, sie ist eben keine Einzelwissenschaft, sondern sie bezieht sich auf alles, was überhaupt ist, auf Endliches und Absolutes. Natürlich vor allem dieser Zusammenhang zwischen beiden Ebenen. Man könnte daher auch sagen, Philosophie ist universale Analyse des Endlichen, einschließlich unserer selbst natürlich, wir gehören auch dazu, auf seine absolute Begründung hin. Analyse des Endlichen auf seine absolute Begründung hin. Oder noch kürzer könnte man sagen, Philosophie ist universale Grundlagenwissenschaft. Und Wissenschaft können wir sehr wohl beanspruchen, weil Philosophie Methode hat. Und Methode hat sie wieder deswegen, weil sie ein bestimmtes Erkenntnisziel hat. Eben dieser Aufstieg durch das Endliche hindurch zum Absoluten. Von dort her schreibt sich natürlich auch ein bestimmter Weg vor. Immer eingedenk dessen, dass es absoluter Anspruch ist und dass dieser auch jeweils bei jedem Schritt eingelöst werden soll, das heißt, dass immer eine wahre Erkenntnis resultieren sollte. Die Einzelwissenschaften, wie gesagt, sind zwar auch Wissenschaften, aber ihre Methode, die also eine Nachvollziehbarkeit und Argumentierbarkeit verlangt und allgemein Gültigkeit in gewissen Sinn, ihre Methode bleibt eingeschränkt und ihre Ergebnisse bleiben auch eingeschränkt. Also die Prognosen in der Erfahrungswissenschaft sind immer nur wahrscheinlich, weil wir ja nie an die Wirklichkeit selbst herankommen. Und die rein formale Wahrheit zieht sich eben von den Bezügen zur Wirklichkeit der Gegenstände zurück. Zieht sich zurück ins Denken. Und Geisteswissenschaft, Kulturwissenschaft hat als Methode eben nur die mögliche Stimmigkeit in sich, die aber natürlich immer wieder anders sein kann, keine Eindeutigkeit heranbringt. Nur eine hermeneutische Stimmigkeit, also das steckt auch immer in diesem hermeneutischen Zirkel drin, dass man von uns aus im Vorverständnis etwas interpretieren und dann von dem Interpretierten her das Vorverständnis wieder ein bisschen verändert. Also diese Zirkelhaftigkeit. Also auch hier steht die Philosophie über all diesen Eigenwissenschaften. Sie kann sich nicht begnügen mit solchen begrenzten Methoden und solchen begrenzten Ergebnissen. Begrenzte Wahrheit. Natürlich besteht jetzt die Gefahr, dass wir vor der Größe des Unternehmens zurückschaudern, was da verlangt wird. Aber ich würde sagen, Kopf hoch. Wir müssen ja nicht erst anfangen damit. Es ist ja schon sehr viel getan. Wir haben ja profunde Vorarbeiten in der philosophischen Tradition, auf denen wir aufbauen können. Und daher wenden wir uns von hier der europäischen Philosophietradition zu. ich sage bewusst europäische, weil ich kenne mich bei außereuropäischen Philosophien überhaupt nicht aus. Ja, nur so vom Hören sagen ein bisschen was. Obwohl ich immer wieder den Verdacht habe, wenn ich darüber was höre, dass die Grundstrukturen des Denkens dort genauso sind wie hier. Ja, dass man auch dort genauso draufkommen könnte, wie der Hase läuft. Ja, und es ist ziemlich gleichgültig, ob man das jetzt an unserer Tradition lernen oder an anderer Tradition, es kommt einfach darauf an, dass man möglichst konsequent denken und diesen Weg durch die Endlichkeit hindurch voranschreiten. Die Endlichkeit wird am Anfang der europäischen Philosophie unter einem ganz bestimmten Aspekt zum Problem, nämlich unter dem Aspekt der Veränderlichkeit und Vergänglichkeit der materiellen Dinge. Es entsteht und vergeht alles. Ja, und die Frage ist dann, wenn es in dieser Weise nur vorübergehend existiert und eigentlich gar kein wirkliches Sein hat, weil es immer nur wieder verschwindet, warum ist es dann überhaupt? Ja, wieso kann es überhaupt existieren, obwohl es vergänglich ist? Ich möchte auf die Antworten in der ersten Phase der europäischen Philosophie nicht im Detail eingehen, sondern fasse sie kursorisch zusammen, also die Naturphilosophen, die Ionischen, und dann halt ein bisschen Heraklit und Empedokles, würde ich sagen, kann man so ungefähr kursorisch zusammenfassen und würde dann sagen, das ist alles der Versuch, das Vergängliche auf ein Naturelement zurückzuführen. Dieses Naturelement soll nicht nur überzeitliche Grundlage sein, unvergängliche Grundlage, sondern es soll zugleich auch gestaltende Kraft sein. Also es ist nicht nur ein Stoff, der da in den Dingen vorhanden ist, sondern zugleich eine Kraft, also man könnte sagen, es ist ein Kraftstoff, der da vorausgesetzt wird. Und was hier angesetzt wird, steht selbst noch in einer Schwebe zwischen geistig und materiell. Zwischen überempirisch und empirisch. Was diesem Element zugesprochen wird, sind Kräfte und Fähigkeiten, die über das empirische weit hinausreichen. Es ist noch gar nicht geklärt, wie geistiges und materielles eigentlich zu unterscheiden sind voneinander. Also das Wasser bei Thales, ne, Sie kennen die Elemente, die da herangezogen werden. Also einerseits das Wasser ist der Grund für alles und da gibt es andererseits den Ausspruch von den spärlichen Überlieferungen im Arm über Thales, alles ist beseelt. Ne. Da sehen Sie schon, das Wasser ist zugleich eine geistige Kraft, die überall wirksam sein soll. Ne. Bei Anaximander gibt es die Erde, das Apeiron und die Zeit, also gibt es drei Prinzipien. Ne. Und was sich da verändert, ist nur der Himmel um die Erde herum. Und da ist ohnehin schon viel Dünnes mit drinnen. Und die Möglichkeit, dass sich das ineinander verwandelt, geht dann zurück auf einen Stoff, der nicht mehr beobachtbar ist. Das Apeiron, das Unbestimmte, ja, das Unendliche. Aber auch gedacht als ein Grundstoff dieser Veränderung, die sich am Himmel abspielt, um die Erde herum. Und weil das Apeiron so unbestimmt ist, darum kann es auch keine bestimmten Gesetzmäßigkeiten daraus geben, sondern wir brauchen extra noch etwas, was die Gesetzmäßigkeit festlegt und das ist die Zeit. Das ist dann das Ordnungsprinzip bei Anaximander. Bei Anaximenes haben wir das wieder vereint zur Luft. Ne? Die Luft ist dann alles, woraus alles entsteht und worein alles wieder vergeht. Ne? Bei Heraklit haben wir den Logos, den aber dann doch als Feuer bestimmt. Ne? Und auch hier wieder aus dem Feuer entsteht alles und alles geht wieder auf im Feuer und dann verbrennt wieder und dann geht es wieder zurück. Also so ein Prozess des Werdens und Entstehens. Und bei Empedokles, der dann etwas später anzusetzen ist, haben wir alle vier Elemente und dazu dann noch die Liebe und den Hass. Also das Verbindende und das Trennende, das sich auch immer abwechselt. Einmal tendiert alles zur Verbindung, dann wieder trennt sich alles und fällt auseinander. Schlägt dann wieder um ins Gegenteil. Wir könnten insgesamt davon sagen, es wird bedingtes, abhängiges, endliches hier erhoben zum absoluten Grund. Es sind Elemente in der Natur, die überinterpretiert werden. Wo das Argument intern auch aufgetaucht ist, ne, das von Anaximander gegen Thales zum Beispiel, das Wasser kann nicht das Prinzip sein, weil das Feuer ja das Wasser aufsaugt und verdunsten lässt. Ne. Und so wird schon innerhalb dieser Elemente gezeigt, dass sie voneinander abhängig sind. Ja, und daher sich gegenseitig relativieren. Oder also entweder dieses Element, das zugrunde gelegt wird, oder eine Mehrzahl von Prinzipien, die sich dann auch gegenseitig relativieren. Und von dort her wird dann unvermittelt die Endlichkeit insgesamt als ein Ganzes angesetzt. Und diese Endlichkeit selber gedeutet als ein unendlicher Prozess des Werdens und des Entstehens. Aus dem Element entsteht alles und dann geht alles wieder zugrunde in das Element und das wiederholt sich immer wieder. Ja? Ohne dass jetzt der Bestand dieses Grundelements wirklich abgesichert wäre, warum gerade das der Grund für alles sein soll, ja? Oder auch die Endlichkeit insgesamt wirklich abgesichert ist. Genau genommen beobachtet der Philosoph dann ja nur diesen Prozess des Werdens und Vergehens. Also er kommt im Grunde genommen über die Endlichkeit gar nicht hinaus. Die Endlichkeit wird hier genau genommen als alles und das Letzte angesetzt. Die Vergänglichkeit wird nur bestätigt, aber nicht überwunden. Das Einzige, was wirklich bleibt, ist die Veränderung und das Entstehen und Vergehen selber. Das soll jetzt sich ewig fortsetzen. Also der absolute Begründungsanspruch, der in der Philosophie auftritt und der ist auch hier mit am Werk, ne, der wird zumindest erhoben, der artikuliert sich hier nur im Rückgriff auf empirische Inhalte. Aber immerhin wird er erhoben und bleibt kenntlich und bleibt auch wirksam und treibt dadurch über diesen Stand der Philosophie hinaus. Gemäß dem, was ich vorher gesagt habe, wir durchschauen einmal eine bestimmte Ebene als endlich, ne? Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir weiter fragen. Dann müssen wir versuchen, eine andere Ebene zu erreichen, die nicht in diese Problematik hineinfällt. Auf dem Weg jetzt der weiteren Bemühungen möchte ich eine ausführliche Station machen bei Parmenides. Ja? Ganz wichtiger Schritt in der Philosophiegeschichte zu sein. Bei Heraklit könnte man auch etwas länger verweilen, aber den lasse ich jetzt einmal draußen. Der müsste eigentlich vom späteren her dann besser verstanden werden. Parmenides eignet sich viel besser als Einstieg. Wir können bei Parmenides genauso sagen, er sucht an den veränderlichen, vergänglichen Dingen das Bleibende, das Gültige, das notwendige Element. Aber er kommt dabei zu einem völlig anderen Ergebnis als die Vorgänger oder die anderen Philosophen, die ich bis jetzt erwähnt habe. Er erkennt nämlich als das einzig gesicherte Wahre an den Dingen selbst, an den Veränderlichen, an den Vergänglichen, an jeder Bestimmtheit einzig und allein, dass es ist. Ja? Dass sie ist. Aber nicht nur, dass sie ist, beziehungsweise nicht diese gesamte Bestimmung als solche ist, sondern es kommt auf das Was dieser Bestimmung gar nicht an, es kommt überhaupt nur auf das Das. Dass das selber ist. Ja? Wenn überhaupt irgendetwas ist, irgendeine bestimmte Inhaltlichkeit vorliegt, eine Bestimmtheit in dieser unendlichen Endlichkeit, dann ist damit zumindest ausgewiesen, dass es ist. Ja? Dieses Das als solches ist überall dasselbe in jeder Bestimmtheit. Es kommt auf die Unterschiede nicht an. Es kommt nicht darauf an, was jeweils vorhanden ist. Weil dieses Was ja selber entsteht und vergeht. Das verändert sich, das unterliegt unserer begrenzten Erkenntnis. Wir schätzen es falsch ein, wir überinterpretieren es, Rückblick auf die ionische Naturphilosophie, wir legen das Feuer viel zu viel hinein, der Heraklit und so weiter. Dem entkommen wir eben dadurch, dass wir prinzipiell nur das Das herausnehmen. Und das ist sogar gleichgültig dagegen, ob es sich um empirische Gegenstände handelt oder ob es sich um bloße Vorstellungen in uns handelt. Auch von denen können wir auf jeden Fall sagen, dass sie sind, nämlich sie sind Vorstellungen in uns. Und das ist eine Offenbarung einer Göttin, die der Philosophin bei einer Wagenfahrt dann erreicht. Sie kennen ohnehin die Rahmengeschichte dieses Epos von Parmenides. Und diese Göttin offenbart eben, dass das geht über alle Unterschiede hinaus und damit erhebt es sich auch über alle Möglichkeit der Täuschung. Wir können uns überhaupt nicht mehr täuschen, denn ganz gleichgültig, was da ist, ob das eine Täuschung selber ist, ob es ein Irrtum ist oder ob es eine Einbildung ist oder ein Traum ist, wir sagen überall dazu, es ist. Es ist eben auch eine Täuschung. Und in diesem Sinn gibt es hier keine Täuschung, weil das als solches immer gleich bleibt. Und dieses in aller Bestimmtheit auftretende Das fasst nun Parmenides zusammen in einen Begriff. Der Sache nach ein Begriff, allerdings terminologisch variiert er in seinem Epos etwas, er nennt es manchmal es bin, also es ist, einfach nur das es ist, oder es bin. Dann sagt er auch dazu to eon, oder on heißt es in anderen Varianten der griechischen Sprache, aber ihm heißt es to eon, und das heißt eigentlich das Seiende. Ja? Und dazu kommt auch noch das Eine, also der Infinitiv, und das ist das Sein. Also diese Begriffe mischt er ein bisschen, da ist er nicht so eindeutig, aber der Sache nach ihm ist immer dasselbe. Das ist das gesammelte Das, das in jeder Bestimmtheit vorhanden ist. Ich verwende dann prinzipiell, aus heutiger Sicht glaube ich auch gerechtfertigt, den Begriff des Seins. In den Übersetzungen finden Sie immer wieder auch Seiendes. Aber gemeint ist das Sein selber, wo es auf den Unterschied der einzelnen Inhalte nicht ankommt, sondern das bloße Das herausgenommen wird, während das Seiende von heutiger Sicht her eher die bestimmten Inhalte selber sind oder das, was im Rahmen des Seins in unterschiedlichen Formen. Sie können sich da orientieren auch an der sogenannten ontologischen Differenz von Heidegger, der das Sein dem Seienden gegenüberstellt. Sein sind dieser vorausgesetzte Grund und das Seiende sind dann die einzelnen Inhalte, die durch diesen Grund gehalten sind. Also ich verwende prinzipiell jetzt den Terminus Sein für den Begriff, den Parmenides als Grundprinzip ansetzt. Parmenides kommt zu dem Schluss, dass das Sein alles ist. Und umgekehrt, dass alles seinem Wesenskern nach das Sein ist. Und außer dem Sein kann es überhaupt nichts geben. Es gibt nur das Sein und nichts anderes. Wenn es etwas anderes gäbe, schon gar wenn es auch ein Nichtsein gäbe, dann würde dieses Nichtsein natürlich sofort das Sein einschränken. Und das Sein selber würde wieder Grenzen haben und entweder ein begrenztes endliches Sein oder in viele begrenzte Endlichkeiten zerfallen. Das wäre nicht das, was wir aus den Endlichkeiten jetzt herausgeholt haben. Wir würden zurückfallen auf die Ausgangsproblematik. Also die Endlichkeit selber hat keine Wahrheit als solche, sondern nur das als solche. Wenn es jetzt ein Nichtsein gäbe, dann würde dieses Das wieder zurückfallen in die Endlichkeit, in die Vergänglichkeit und Veränderlichkeit. Also es gibt kein Nichtsein. Wenn es das Sein gibt, dann kann es kein Nichtsein geben. Das Nichtsein ist ausgeschlossen für den Menschen. Ja, bitte.
Und das Sein ist das Unendliche?
Genau diese Bestimmung ist ein bisschen problematisch. Bei Parmenides, das werden wir noch sehen, da gibt ihm ja einige Eigenschaften. Es ist jedenfalls nicht begrenzt, weil es das Einzige ist. Ja, das kann man schon sagen. Mit dem Terminus unendlich tun wir uns ein bisschen schwer, ich werde noch darauf zu sprechen kommen. Ja. Aber es gibt eben nur das Sein und das Nichtsein gibt es nur nicht, sondern weil es nicht gibt, daher ist es auch undenkbar. Ja, wir können nichts erkennen, nichts erfassen, was es gar nicht gibt, sagt Parmenides. Ja, es ist unerkennbar, undenkbar, unsagbar, unbenennbar. Ja, gibt so ein paar Stellen, wo er das extra hervorhebt. Oder die Göttin sagt auch, es ist ein völlig ungangbarer Weg. Ja, der Weg der Wahrheit ist das Sein und ein ungangbarer Weg ist das Nichtsein. Das müssen wir völlig weglassen, vor dem warnt sie den Philosophen. Sie warnt ihn auch noch vor einem dritten Weg. Drei Wege. Der dritte Weg ist der Irrtum. Und zwar ist das das Bewusstsein der ahnungslosen, sterblichen Menschen. Der Alltagsleute in ihrer Alltagspraxis. Denn die bleiben im empirischen Bereich stecken. Die nehmen die Welt so, wie sie sich eben von den Sinnen her ergibt und was sie aus diesen Sinneseindrücken bzw. aus dem Sinnenmaterial, den sinnlich wahrnehmbaren Gegenständen dann machen. Das ist ihre Welt, das ist die Welt der sterblichen Menschen. Und genau diese Welt ist aber die veränderliche, vergängliche, die das Problem stellt. Und genau die gibt es gar nicht wirklich, sondern diese eigentlich nur ein Nichtsein. Und dieses Nichtsein der empirisch praktischen Welt nehmen die sterblichen Menschen als das Sein. Das ist ein großer Fehler, ein großes Missverständnis. Da mischen sie also Sein und Nichtsein, weil sie eigentlich ein Nichtsein zum Sein machen. Und darüber hinaus gehen sie sogar so weit, dass sie im Rahmen dieses Seins, in dieser empirischen Welt, noch unterscheiden zwischen Sein und Nichtsein. Eben das, was sinnlich vorliegt, was man in der Erfahrung vorfinden kann, das existiert. Und da gibt es eine ganze Reihe, von Inhalten, die gibt es nicht. Nämlich die Fantasiebilder, die Träume und alles, was ich da vorher aufgezählt habe. Das ist für Parmenides völlig verkehrt, weil er sagt, das Sein selber macht hier keinen Unterschied. Auch der Traum ist ein Traum. Und auch die Täuschung ist eine Täuschung. Daher kann man nicht so unterscheiden. Es ist aber andererseits verständlich, dass man in der Praxis sehr wohl zwischen seinen eigenen Fantasien unterscheiden muss und dem, was real vorliegt. Sonst könnten wir uns nicht am Leben halten in dieser Welt. Das ist eine praktische Notwendigkeit. Aber bei diesem Schritt des Parmenides ist es eben völlig verkehrt. Weil eben gerade unsere Praxis in dieser Veränderlichkeit, Vergänglichkeit, im Versuch, die Endlichkeit zu bewältigen, auch selbst immer in der Endlichkeit stecken bleibt. Und die wird er überwunden durch den Seinsbegriff. Nach Parmenides zumindest. Also, bei den Menschen, die nennen eben auch die Doppelköpfigen, wo es keine Wahrheit gibt in diesem Bereich, da gibt es auch zu jeder Sichtweise wieder eine gegenwärtige Sichtweise, weil eben nichts eindeutig ist. Da kann man das eine annehmen und immer auch das Gegenteil. Darum sagt er die Doppelköpfe. Also wir haben hier den Gegensatz von vollkommener Wahrheit, des universalen, immer gleichen, identisch Seins. Unser Denken geht anders. Sein, Moment, jetzt sehe ich gerade, da habe ich jetzt was übersprungen. Moment, ich muss jetzt woanders sein. Ja, nochmal in dieser Abgrenzung gegen die Sichtweise der sterblichen Menschen. Das der Dinge selber ist natürlich kein Wahrnehmungsinhalt. Und ist kein empirischer Gegenstand. Und es ist auch eben nicht durch ein empirisches Denken jetzt gewonnen, sodass man sagt, also ein Gegenstand ist schließlich auf eine Ursache und eine Ursache schließlich wieder auf einen Gegenstand zurück und weiter. Also in diesem Rahmen bewegt sich das nicht. Sondern das selber ist überhaupt nur durch das reine Denken zu erfassen und ist als solches selbst ein reiner Gedanke. Das Denken ist die einzige Erkenntnisweise, die imstande ist, von aller Bestimmtheit abzusehen und aus den verschiedenen Bestimmtheiten das bloße Das herauszuheben. Also nur durchs Denken können wir das Sein erfassen. nicht durch irgendwelche Erkenntnisweisen, die die Inhalte voneinander unterscheiden. Und das Denken selber, dieses Denken kann daher, weil es diese Universalität erreicht in sich, weil es diese Abstraktion vollziehen kann, kann es sich auch vollkommen annähern dem Sein. Und daraus entsteht nun eine Wahrheit, wie man es im ganz strengen philosophischen Sinn einfordern kann. Das, was hier erkennt, gleicht sich selbst seinem Gegenstand vollkommen an. Das Denken selber, das alle Inhalte weglässt, geht selbst über in das Sein. Es fällt mit dem Sein zusammen und in dieser Identität besteht dann die Wahrheit des Seins sowohl wie des Denkens. Das Denken gleicht sich seinem Gegenstand vollkommen an. Und daher heißt es dann auch in diesem Epos, da sagt die Göttin bezüglich des Seinsbegriffs folgendes: Dasselbe ist das Denken und das, wovon es der Gedanke ist. Denn du wirst das Denken nicht finden, ohne das Sein, in dem es ausgesagt worden ist. Das ist jetzt in dieser Reklamausgabe B, das heißt eben das Fragment Nummer 8 und Vers 34 bis 36. Ja. Die Reklamausgabe verweist auf eine bestimmte Auflage von Dils Kranz, die Fragmente der Vorsokratiker. Ja. Ich habe die Auflage nicht zur Hand gehabt, auf die dieses Reklambändchen verweist, sondern eine frühere, daher stimmt das nicht ganz überein. Aber es ist dieses längere Fragment, dass das Sein selber bestimmt. Ja. Das erste ist das Einleitende, das ist ziemlich lang, und das zweite ist dann auch ziemlich lang, und das bestimmt das Sein und mit dem Sein seine Eigenschaften. Und in diesem zweiten langen Fragment ist es der Vers 34 bis 36. Ja. Und der ist sehr schwierig zu übersetzen, jedenfalls die Philologen tun sich da sehr schwer damit, was das überhaupt heißen soll. Ne. Weil es nämlich nicht so klar ist, was hier ausgesagt ist und was hier aussagend ist. Ich lese diesen Satz, also erst einmal, es ist dasselbe, das Denken und das, wovon es der Gedanke ist. Das Denken und das Sein sind dasselbe. Gibt es ein anderes Fragment, wo es ganz wörtlich heißt, dasselbe ist Denken und Sein. Das ist also ein kleiner Splitter aus dem ganzen Lernen. Und dann heißt es eben, an der besagten Stelle noch, denn du wirst das Denken nicht finden ohne das Sein. Ja, dort eben wörtlich dann ohne das Sein, aber ich sage jetzt das Sein. Das Denken finden wir nicht ohne das Sein. Und zwar ohne dieses Sein, in dem es ausgesagt worden ist. Ja, jetzt die Frage, was ist da ausgesagt worden? Ja, es ist ausgesagt worden, das Sein selber. Du wirst das Denken nicht finden, ohne das Sein, in dem das Sein selber ausgesagt worden ist. Das heißt, das Denken selber hat auch schon ein Sein. Das Denken hat ein Sein, bringt immer ein Sein mit, in dem das Sein selbst, der Gegenstand, worauf das Denken geht, ausgesagt wird. Und ohne dieses Sein des Denkens werden wir das Denken nie finden. Ohne dieses Sein des Denkens, worin das Sein selbst ausgesagt wird. Ja? Denn nur das Denken selber kann eben diesen Schritt machen, ja? Und das Denken muss aber auch sein und sein. Ja? Und indem es ist, kann es dann das Sein aussagen. Also einerseits kann man sagen, das Denken ist im Sein, ja? Also ist es ja nicht. Aber andererseits kann man auch sagen, das Sein ist im Denken, weil es wird im Denken ausgesagt. Ja? Also das Denken ist im Sein und umgekehrt ist auch das Sein im Denken. Sie schließen sich wechselseitig ein. Ja? Und genau das ergibt dann das Resultat, wenn sie sich gegenseitig umschließen, dass sie überhaupt identisch sind. Ja? Anders geht das gar nicht. Es müsste sonst eins das Äußere und eins das Innere sein. Aber hier ist es ein ein beiderseitiges Umriss. Und daher sind sie einfach schlicht identisch. Denn dasselbe ist Denken und Sein. Das ist das Fragment 3. In dieser Reklamausgabe ist es auch das Dreier. Ich glaube, das stimmt auch mit Dienst ganz überein. Man könnte auch so sagen, das Denken beweist das Sein, weil ja es selber sein muss, um zu denken. Ne? Das Denken muss ja schon sein. Ne? Wenn es also Denken gibt, dann gibt es auf jeden Fall etwas, ne? Nämlich das Denken auf jeden Fall. Und umgekehrt beweist aber auch das Sein das Denken, weil das Sein überhaupt nur im Denken erfasst werden kann. Ne? Weil nur das Denken überhaupt Zugang zum Sein hat. Weil nur das Denken diese Fähigkeit hat, auf alles was zu verzichten und das bloße das herauszufinden. Also sie verweisen wechselseitig aufeinander. Eins ist genauso notwendig wie das andere. Und wenn eins ist, dann nimmt man auch das andere. Also zu dieser wahren Einsicht kommen wir dann, wenn wir im Denken uns über alle bestimmten Inhaltlichkeiten weggehen. Dann kommen wir zu dieser Identität der beiden Seiten. Der Identität von Denken und Sein. Und das ist eben wahre Einsicht. Und zugleich zeigt sich damit auch, dass das Sein selbst jetzt eben prinzipiell überhaupt kein materielles Prinzip mehr sein kann, wenn es mit dem Denken identisch ist. Es ist ein rein geistiges Prinzip, dieses Sein. Und damit wird erst das eingelöst, was bei den Naturphilosophen noch einem bestimmten Element zugesprochen wurde, nämlich dass es allumfassend ist. Dass es allem zugrunde liegt. Das kann eigentlich nur so ein umfassender Begriff wie das Sein. Also ein echt geistiges Prinzip. Also in diesem geistigen Prinzip ist ja auch noch drinnen diese ganze unendliche Veränderlichkeit. Dass das bezieht sich ja nicht nur auf die Gegenwart, sondern es bezieht sich genauso gut auf die Vergangenheit. Auch das Vergangene ist vergangen. Das Zukünftige ist zukünftig. Das schließt also auch das noch ein, diesen ganzen unendlichen Prozess des Entstehens und Vergehens der Naturphilosophen, alles das wird eingefangen in den bloßen Das oder im Seinsbegriff. Und außerdem steht sie auch über jeglicher Täuschung drüber, kann sie nicht irren, über jede Falschheit erhaben. Und daher löst sie erst wirklich das ein, was die Naturphilosophen zwar versucht haben, aber nicht erreicht haben. Wir kommen also jetzt durch diesen Weg der Wahrheit zu den Bestimmungen des Seins. Die Göttin weist diesen Weg und dann werden die Bestimmungen des Seins ziemlich ausführlich aufgelistet. Und das Sein ist dadurch in strenge begriffliche Fesseln geschlagen. Das ist ein Thema, den der Parmenides auch zwei, dreimal verwendet in seinem Epos. Ganz genau eingebettet und eingekettet und gefesselt. Das sind begriffliche Bestimmungen, die notwendigerweise so sein müssen. So und so ist es bestimmt. Also wenn das Sein alle Bestimmtheit, alle Abgegrenztheit gegen anderes und damit auch das ganze Entstehen und Vergehen hinter sich gelassen hat und drüber steht, dann kann es natürlich selber nicht mehr vergänglich sein. Es kann nicht entstehen und es kann nicht vergehen. Also ist das Sein einmal für Parmenides auf jeden Fall ungeworden und unvergänglich. Und es gibt ja auch nichts anderes, woraus es entstehen hätte können oder worin es vergehen hätte können. Achtet wieder auf diesen Satz des Anaximander. Woraus es entsteht, daran vergeht es auch nicht. Also es gibt nichts anderes. Weil wenn es etwas anderes gäbe, was da vorher wäre, dann wäre das eben schon. Dann wird es ohnehin zum Sein gehen. Dasselbe gilt für das andere nachher. Wenn das vorhanden ist, wenn es das gäbe, dann ist es. Dann schließt das Sein es schon ein. Wenn das andere aber das Nichtsein sollte, dann haben wir schon gesehen, das ist völlig unmöglich. Das ist völlig ausgeschlossen. Kann ja auch nicht aus dem Nichtsein, aus der bloßen Unbestimmtheit jetzt das Sein entstehen. Ja, das ist auch ein Gedanke, der nicht nachvollziehbar wäre. Also das Sein ist einmal bestimmt als überzeitliche Gegenwart. Alles Entstehen und Vergehen ist davon ausgeschlossen. Das Sein hat aber auch in sich selber keine bestimmten Unterschiede, dass man sagen könnte, da ist es mehr Sein und dort ist es weniger Sein. Also so quasi dicker und da ist es dünner. Das fällt weg, sondern es ist überall gleich. Das Sein hat keine Differenzierungen in sich. Ist eben so allgemein überall, dass es Vorstellung oder Gegenstand sein kann, das ist alles gleichgültig. Es ist also ein ungeteiltes Ganzes, völlig kompakt in sich, kontinuierlich und auch unteilbar. Es ist ungeteilt und unteilbar, man kann es nicht zerlegen. Eine homogene, kontinuierliche Einheit. Es gibt nur ein Sein. Und dieses Sein ist eben alles. Und weil es in der Weise sich nicht verändern kann und keine Unterschiede in sich hat, daher ist es natürlich auch unveränderlich und vollendet. Es kann sich nicht mehr verbessern. Es ist schon vollkommen. Wenn es noch irgendeine Veränderung nötig hätte, dann wäre es nicht das Sein. Dann wäre es schon eingeschränkt, dann wäre es schon durch das Nichtsein irgendwie beeinträchtigt. Dann wäre es aber eben gerade nicht mehr dieses Sein. Also es gibt keine Veränderung, weder des Ortes noch der Qualität, in der Bewegung oder sonst was. Es kann es nicht geben im Sein. Es kann also keinerlei Mangel haben. Und diese Vollkommenheit des Seins, also die vom Begriff des Seins her resultiert, das sind die Fesseln, in die das Sein geschlagen ist, das genau aus diesem Begriff auch seine Vollkommenheit resultiert, diese Vollkommenheit symbolisiert Parmenides mit der Kugel. Die Kugel war bei den Griechen der vollkommenste Körper, weil sie ganz gleich nur es dreht und wendet, immer das gleiche Bild zeigt. Und von der Mitte her ist alles gleich, vom Zentrum her ist alles gleich weit entfernt und nirgends ist das Gleichgewicht ein anderes. Also die Kugel als der vollkommene Körper soll das Sein selbst symbolisieren. Also ich gestehe dem Parmenides zu, dass es nur ein Symbol ist. Denn wenn man diese Bestimmung ernst nehmen würde und sagen, das Sein ist eine Kugel, ist wirklich eine Kugel, dann kommt man das Problem, was ich vorher verdacht habe, nämlich die Unendlichkeit. Die Kugel hat eine Oberfläche, wo es begrenzt ist. Daher müsste an dieser Oberfläche eigentlich an das Nichtsein beginnen. Nichtsein kann es aber nicht geben. Wenn jetzt keine Grenze da ist, dann würde die Kugel ins Unendliche gehen. Und wenn es ins Unendliche geht, dann wäre sie aber unvollkommen. Dann wäre es immer unvollendet. Das geht auch nicht. Also die Kugel würde in das Problem fallen, dass sie als Begrenztes nicht vollkommen sein kann, das Unbegrenztes auch nicht. Daher ist der Begriff der Unendlichkeit hier bei Parmenides ausgeklammert. Beziehungsweise, ich würde ihn so interpretieren, er sieht das Sein als geistiges Prinzip, das über dieser Problematik steht. Die Problematik des Unendlichen ergebe sich nur bei einem endlichen Gegenstand, der dann seine Grenze haben müsste und deswegen nicht vollkommen wäre. Genauso bei einem unendlichen Gegenstand, der nie zu einem Ende kommt, da haben die Griechen keinen Horror davon gehabt, und haben immer versucht, ein endliches zu gestalten, nur dann ist es vollkommen. Weil sonst nie abgeschlossen ist. Also in diesem Sinn charakterisiert Parmenides das Sein als geistiges Prinzip, das auch noch über der Problematik von endlich und unendlich steht. Gut, soweit sind wir heute gekommen, nächstes Mal dann mehr.